Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk.
Depuis toujours, les étourdis bourdonnent autour de moi. Les étourdis bourdonnent autour de moi. Il y a toujours toujours quelqu'un pour arriver d'en face qui chauffe, qui brûle, qui chauffe, qui brûle, qui chauffe, qui brûle.
Willkommen zur Episode 6 von Possible Poetry, Poesie zwischen den Welten. Auch heute werden wir uns wieder in Zwischenwelten begeben und an die Ränder der Poesie. Ich freue mich sehr, einen in vieler Hinsicht ungewöhnlichen und vielseitigen Dichter und Künstler zu Gast zu haben, Jaromír Tüppelt aus Tschechien. Er stammt aus der Kleinstadt Nová Paka, lebt aber heute überwiegend in Prag. Jaromír arbeitet vielfach grenzüberschreitend mit Klangkunst, Soundpoetry, Fotos oder Videos, ist aber auch als Essayist, als Herausgeber, als Kurator, Betreiber einer Art Brütgalerie in Prag tätig. Ich freue mich ganz besonders, dass dieses Gespräch auch live in Frankfurt stattfinden kann, denn fast alle anderen Gespräche dieses Podcasts wurden hier per Zoom geführt. Und wir werden das Gespräch auf Deutsch führen können, denn Jaromír ist zurzeit mit einem Stipendium in Deutschland und er spricht wunderbar gut Deutsch. Herzlich willkommen, Jaromír.
Hallo, guten Abend.
Wir haben zum Einstieg gerade eben ein Stück von dir gehört. Was war das?
Das ist eine der besten Zusammenarbeiten meines Lebens, Zusammenarbeit mit dem Komponist und Musiker Michal Rataj aus Prag, der mit mir seit fast 15 Jahren zusammen eine Improvisation macht unter dem Namen Scribbles, auf Tschechisch Skrábanice, auf Deutsch die Kritzeleien. Eigentlich, wir sind irgendwo zwischen Text und Klang und Musik. Es ist improvisiert, es ist in Quadro-Raum meistens gespielt. Ich nütze dort meine Textfragmente, meine Stimme und ich spiele auch akustische Bassgitarre und verschiedene akustische Instrumente.
Das heißt, ein Projekt, was es schon sehr, sehr lange gibt, also seit vielen Jahren. Es gibt mittlerweile auch eine CD, die du produziert hast mit Michal, ne?
Ja, ein CD und auch ein zweites Album, das nur elektronisch ist. Es ist alles, beide sind bei dem sehr interessanten Prager Label Polypet. Es ist eigentlich Feld 5.
Okay, und das, was wir eben gerade gehört haben, das findet man auch auf Soundcloud, auf deinem Soundcloud-Kanal,
oder? Ja, auf meinem Soundcloud.
Genau, ich würde gerne über deine Zusammenarbeit mit Text und Musik oder Text- und Klangprojekten später noch ein bisschen mehr sprechen. Wir werden auch noch mal ein bisschen mehr von diesem Projekt dann hören. Aber zunächst einmal finde ich natürlich interessant, dass du gesagt hast am Anfang, als ich dir vorgeschlagen habe, Podcasts zu machen, Zoom, nein, das willst du lieber nicht machen. Und was hattest du gegen Zoom?
Schlechte Erinnerung aus der Covid-Zeit eigentlich. Ich war damals in Paris zufällig, aber die ganze Corona-Zeit. Und Zoom war die einzige Möglichkeit, aus der Einsamkeit irgendwie auszugehen. Aber es war für mich auch ein Gefängniszeichen. Also dass diese schlechten Erinnerungen haben mich sehr viel dem Online-Welt geschlossen.
Das heißt, für dich ist es schon auch die persönliche Begegnung wichtig, ja, dass du Menschen direkt vor dir siehst, auch Publikum vor dir siehst. Und,
sicher. Das macht ganz andere Energie, wenn du mit den Leuten das gleiche Luft rauchst. Nicht rauchst, wie atmest.
Ja, atmen, ja. Ja, rauchen haben wir jetzt seit einigen Jahren verboten. Das ging früher. Konnte man auch die gleiche Luft rauchen.
Ja, ich entschuldige mich für mein Deutsch. Es wird manchmal so, dass ich falsches Wort wähle. Das Gleiche mache ich aber auch in Tschechisch. Das ist wahrscheinlich auch eine Wurzel von meinen dichterischen Inspirationen, dass ich Probleme mit dem Nennen habe.
Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil das kenne ich tatsächlich auch. Dieses Missverstehen der Missverständnisse, ja, und die Schwierigkeit, das richtige Wort zu finden.
Zu den alltäglichen Sachen. Ja, ich irre mich immer wieder in einigen Worten und ich glaube, dass es aus der Kindheit kommt und dass es eigentlich wichtig für meine dichterische Arbeit ist.
Ja, also was andere Menschen dann sozusagen als Fehler betrachten würden, aber für dich ist es ein Ausgangspunkt für deine Kreativität dann am Ende. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Kunst oder an Literatur. Es gibt Menschen, die haben ein großes Vertrauen in die Sprache und denen perlt alles so raus und alles stimmt. Und dann gibt es natürlich diese Bewegung der Sprachkritik, ja, oder dass man mit einem kritischen Sprachansatz an die Literatur herangeht. Hugo von Hofmannsthal kennst du vielleicht in Lord Chandos Brief, ja. Also dass man der eigenen Sprache nicht mehr vertraut. Ist das auch für dich so ein Punkt, oder?
Das ist zu stark, glaube ich. Das ist ich vertraue nicht der Sprache in der Eindeutigkeit, also für mich die Sprache überhaupt nicht eindeutig ist. Immer in jedem Wort höre ich einen Schatten, etwas Verstecktes, die Ähnlichkeiten mit anderen Wörtern und das ist also ich vertraue irgendwie der Sprache, aber nicht in dem Sinn, dass ich immer das rechte Wort finde und dass ich meinen Gedanken sehr klar ausdrücken kann.
Ich glaube, für manche Menschen ist es ja eine Horrorvorstellung, dass sie nicht wissen, was mit der Sprache gemeint ist. Ja? Also viele Menschen suchen ja gerade jetzt auch wieder Klarheit in der Sprache, also die Genauigkeit.
Ein der interessantesten tschechischen Dichter, Richard Weiner, hat geschrieben, freie Übersetzung, die Worte sind Schlüssel, sie öffnen alles, also nichts besonders.
Erst einmal wollte ich dich auch noch fragen, also ein Grund, warum du nach Frankfurt gekommen bist, ist, also zum einen, du hast jetzt gerade ein Stipendium in Nürnberg, deswegen bist du in Deutschland. Und du bist jetzt auch nach Frankfurt gekommen, nicht nur um diesen wunderbaren Podcast mit mir zu machen, sondern für eine Ausstellung, für Lionel Feininger-Ausstellung, die gerade in Frankfurt in der Kunsthalle Schirn zu sehen ist. Und da warst du eigentlich eben gerade, bist gerade gekommen von der Ausstellung. Warum ist Feininger für dich so wichtig?
Das habe ich ganz spät gefunden. Also es war auch nicht... man weiß, dass in den europäischen Galerien Lionel Feininger nicht so häufig zu sehen ist. Also ich habe immer ein Bild, zwei Bilder von ihm gesehen und Ich habe immer Gefühl gehabt, dass er von meiner Seele kommt. Es klingt sehr pathetisch, aber ich fühle, dass ich mit ihm ähnliche Weltansicht habe, diese feine Brechungen, die, kann man sagen, Glasbrechungen, die Kristallinität der Welt, eigentlich, das ist etwas, was mir sehr nahe ist. Und wenn ich gesehen habe in Nürnberg, dass in Frankfurt nicht weit die erste Retrospektive nach 25 Jahren stattfindet, das war sicher Grund, nach Frankfurt zu fahren. Dazu muss man auch sagen, dass vor 13 Jahren habe ich einen wunderbaren Monat in Hessen verbracht, auch als Stipendiat in Wiesbaden. Und ich war fast jeden Abend in Frankfurt damals. Und Schirnkunsthalle hat damals die ausgezeichnete Ausstellung der Abrüt gehabt.
Die Weltenwandler-Ausstellung,
ja,
ist die hier.
Unvergessbar für mich. Und in der gleichen Galerie wieder eine so wichtige Ausstellung.
Für dich ist Kunst ja generell sehr wichtig. Also du bist ja nicht nur Dichter oder Autor, sondern du bist auch noch im Kunstbereich tätig, auch als Galerist sogar. Aber wie weit ist Kunst oder bildende Kunst für deine Texte wichtig? Oder was für eine Beziehung gibt es zwischen Bild und Text bei deinen Sachen?
Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich muss sagen, dass ich aus der nicht aus der künstlerischen Familie komme, aber zum Beispiel mein Bruder ist sehr bekannter Maler, und das kommt aus der Seite der Mutter, die Bilder waren, Bilder und Skulpturen, muss ich sagen, waren bei uns zu Hause immer von der Kindheit immer zu sehen. Man hat nachgedacht, man hat die Bücher gesehen. Und ja, war auch eine Entscheidung, ob ich eigentlich malen will oder schreiben. Und am Ende schreiben war für mich wichtiger. Mhm. Aber bis jetzt sehr häufig versuche ich einige optische Effekte oder Bilder beschreiben. Mhm. Das ist manchmal sehr, sehr kompliziert. Aber
Du hast ja schon ein paar Parallelen auch genannt, als wir über Feininger gesprochen haben, dieses Kristalline.
Ja.
Und ich würde sagen, auch diese verschobenen Perspektiven oder so ineinander verschachtelte Perspektiven, das findet sich, glaube ich, auch in deiner Lyrik ein bisschen wieder. War zumindest mein Eindruck.
Danke für das. Ja, so ist es. Und auch die besondere Durchsichtigkeit, die eigentlich nicht so auch eine optische Illusion sein kann. Also es ist alles sieht so aus, aber ja, ist immer am Ende ist ein Geheimnis, ja, in den Bildern.
Mhm.
Ja. Zaživa. Píšu o tom a nechci na to myslet. Nemám potuchy, proč se vždycky upnu na jedno slovo. Nějaké takové slovo, na kterém nakonec ztroskotám. To se ti stalo ještě zaživa? Toho odpoledne jsem se v tom trochu potácel. Vzadu po louce. A strávy mě sledovala černobílá kočka. Byl to můj konec. Najednou jsem viděl, že k ní všechno vede. A že se jí, jak tam sedí, nedokážu vyhnout. Viděl jsem se, jak natruc měním směr a mířím jinam, jenom kvůli ní, ale stejně průhledně marně, zase jinam, zase nazpátek. Buď nepřímo k ní, nebo rovnou. Uzel se stahoval, dokud přede mnou neutekla. Uzel. Zase jedno z těch slov. Sotva se za nějakým takovým pustím. Už na jeho místě začne číhat něco, s čím jsem si vůbec nikdy neměl začínat. A pak už nepomůže ani škrt, ani útěk za jiným slovem. Žádné není jiné. A všechna si to navzájem umějí připomenout. Necítím už báseň, ale jenom studený stisk, že nikdo z nás živých by asi nechtěl doopravdy vědět, natož prožít, co může taky znamenat zaživa, dokud to přede mnou neuteče, jako tenkrát. Lebend. Ich schreibe davon und will nicht daran denken. Keine Ahnung habe ich, warum ich mich immer an ein Wort klammere. Irgend so ein Wort, an dem ich zuletzt zerschelle. Erlebtest du das noch? Lebend? An jenem Nachmittag bin ich darin ein wenig herumgetaumelt. Hinten über die Wiese. Und aus dem Gras verfolgte mich die schwarz-weiße Katze. Das war mein Ende. Auf einmal sah ich, dass zu ihr hin alles führt. Und dass ich ihr, wie sie dort sitzt, nicht entkomme. Ich sah mich, wie zum Trotz die Richtung ändern, woanders hin, nur ihretwegen. Und dabei klar vergebens, wieder woanders hin, wieder zurück. Entweder indirekt zu ihr, oder schnurstracks. Der Knoten zog sich zusammen, solange sie nicht vor mir floh. Knoten. Wieder eines dieser Wörter. Kaum lasse ich mich auf eines ein, beginnt schon etwas an seinem Platz zu lauern, mit dem ich gar nicht erst hätte anfangen dürfen. Und dann hilft weder Strich noch Flucht. Hin zu einem anderen Wort. Keines ist anders. Und alle sind gut darin, einander zu erinnern. Ich fühle das Gedicht nicht mehr. Nur noch den kalten Druck, dass keiner von uns Lebendigen wohl wirklich wissen will, geschweige denn durchleben, was das noch heißen kann. Lebend. Solange es nicht vor mir flieht, wie damals.
Das war jetzt das Gedicht Lebend.
Lebend,
also nicht die Kanne, sondern...
Ja, ja, weil wir über die Sprache gesprochen haben, über die Bedeutung der Wörter, und das war der Grund, warum ich etwas anderes gewählt habe. Eigentlich, ich habe fast das Gleiche gesagt in unserem Gespräch, dass kein Wort ist anders. Ja, also wenn du ein Wort hörst, unbewusst hörst du viele andere, die in der Nähe stehen, akustisch oder nach der Bedeutung, also die Schattenbeziehungen machen, und es ist am Ende ist es wirklich ein unglaubliches Netz, in dem du nur ist ja, wie sagt man, wenn man nicht so sicher kommt, aber so wie ein Blinde teilweise.
Wie man sich tastend bewegen muss. Ja.
So etwas, ja. Mhm. Die ganze Theorie des Unbewusstes von Freud und von der Psychoanalyse sagt das Gleiche. Also immer ist etwas versteckt in den Sachen, die wir sagen, warum wir die konkrete Werte gewählt haben. Ich habe sehr rare Erfahrungen in dieser Welt, aber alle Menschen, die zum Beispiel Gras rauchen, haben die gleiche Erfahrung. Also die Sprache zeigt sich irgendwie anders. Ja, also das ist eigentlich diese alltägliche Sache, nicht nur Sache der Kunst, der Poesie in einem Buch.
Ich glaube, deine Kunst ist zumindest teilweise schon auch vom Surrealismus beeinflusst, oder?
Sicher.
Kann man schon so sagen. Und der Surrealismus wiederum führt zu Freud auch ein Stück weit und zu dem Thema Träume. Und ich glaube, Träume spielen auch eine Rolle bei dir. Ich habe gesehen, auf deiner Homepage im Blog oder sowas hast du sogar einige Träume notiert. sind Träume tatsächlich auch Ausgangspunkte für Gedichte oder für Texte für dich?
Ja. Ganz häufig, muss ich sagen. Eigentlich entweder Träume oder der Zustand dazwischen. Mhm. Also wenn du nicht sicher bist, was schon im Kopf läuft als Traum und was noch real bleibt. Das ist die Zone, wo ich sehr oft die Motive nehme. Mhm. Man muss noch dazu sagen, dass im Vergleich mit der deutschen Literatur, die tschechische Literatur ist vom Surrealismus sehr stark beeinflusst, die moderne tschechische Poesie. Und sie hat auch also den Surrealismus sehr verändert. Also das ist anderer Surrealismus als in Frankreich zum Beispiel.
Okay, ja, was ist daran besonders oder anders beim tschechischen Surrealismus?
Wir haben, würde ich sagen, mehr begriffen die ursprüngliche Idee von André Breton, dass die Sachen von den surrealistischen Bildern oder Gedichten nicht ein besonderes Wunder sind, aber dass sie zu der Alltäglichkeit gehören. Also der tschechische Surrealismus ist mehr realistisch, ja, man sagt auch manchmal zynisch, ja. Das ist mehr Groteske, mehr Absurdität, mehr Subversion der Alltäglichkeit und die gefährlichen Dinge der Alltäglichkeit.
Wie kam es zu dieser Verbindung von tschechischer Literatur zum Surrealismus?
Eigentlich, das war die Zeit der Avantgarde, die nach dem Ersten Weltkrieg, wann wirklich die ganze junge tschechische Kultur war vom Apollinaire, von der modernen französischen Poesie beeinflusst. Es waren auch persönliche Kontakte zwischen André Breton und den tschechischen Surrealisten. Und im Vergleich mit Frankreich, der tschechische Surrealismus hat zwei sehr komplizierte Zeiten überlebt. Das war zuerst Nazi-Okkupation, der Protektorat Böhmen und Mähren, und dann 40 Jahre der schrecklichen sowjetischen Okkupation, kann man sagen, oder des Kommunismus bei uns, wann Surrealismus immer verboten war. Die Dichter konnten nicht ihre Bücher herausgeben und eigentlich sie haben im Geheimnis diese Sachen geschafft. Das ist auch ein der Gründe, warum Surrealismus bei uns und in Frankreich so unterschiedlich sind.
Während der Zeit des Sozialismus war es dann eher so ein Untergrundphänomen, oder?
Ja. Also sogar die tschechische Untergrundszene, das waren alle ursprünglich die Surrealisten. Mhm.
Nach dem Ende des Sozialismus kam das dann wieder sehr stark hervor, in den Obergrund sozusagen?
Es war nicht so stark. Eigentlich natürlich in den 90er Jahren waren viele verschiedene Richtungen, das war die Zeit der wirklich reichen Vielfaltigkeit. Also es waren die christlichen Dichter, es waren die experimentellen, konkreten Dichter, es waren die Neosurrealisten, es war alles sehr, sehr reich. Die Freiheit war sehr gut genützt. Aber dann natürlich die neue Generation hat auch die neue Themen mitgebracht und jetzt ist es anders. Ja.
Ja.
Also jetzt die Kanne. Jetzt die Kanne. Das ist einem Töpfer gewidmet, einem Töpfer Martin Hadrava, der mir eine konkrete Kanne gewidmet hat. Und das Konvice Martinu Hadravovi. Okamžitě zestárne, jen co jí sevřu v dlaních, a každým dotykem zestárne znovu. Stěny jakoby si teprve zvykaly na svoje stenčení. Ještě to o sebe škrábe. Ještě to drásá a skřípe. Hřeje v ruce, jako čerstvě po vypálení. Z podvíčka zní dobře proschlá kůra. Špičky prstů po něm bubnují. Ostré kamínky z potoka dračice o sebe drhnou. A zní mi to víc než zblízka. Zevnitř hlavy. Náhlý podtlak v uchu, do kterého se zašťouralo. Zvuk, který zabírá místo všemu zvuku. Zvuk, který odhlušuje zvuk. A stává se dotykem. Ponorem. Jako podvodní hladinou, kde hlava je uzavřenou dutinou, ve které to šumí suše. Ale to, co držím, bude zaplaveno. Střep zmizí v konvici. Křehkost schránky nasákne a stěžkne. Ostrý zvuk rých se stlumí. A ze stárnutí už nikdy nebude na dotek. Poškrábej mě ještě. Und jetzt versuch auf Deutsch. Die Kanne. Für Martin Hadrava. Augenblicklich altert sie. Kaum halte ich sie in Händen. Und mit jeder Berührung altert sie neu. Ihre Wände, als gewöhnten sie sich erst an die Verjüngung. Noch kratzt es aneinander, noch scheuert und knirscht es, schwelt in der Hand, wie frisch nach dem Brennen. Unterm Deckel hervor tönt gut getrocknete Rinde, Fingerspitzen trommeln darüber, scharfe Steinchen vom Drachenbach scheuern aneinander, und es tönt mir wie mehr als nah aus dem Kopfinnern, ein plötzlicher Unterdruck im Ohr, in das man hineinstach. Ein Geräusch, das Raum nimmt jedem Geräusch. Ein Geräusch, das abtäubt das Geräusch. Und Berührung eintauchen wird, wie unter der Wasseroberfläche, wo der Kopf umschlossen ist von einer Höhle, in der braust es. Trocken. Aber was ich halte, wird überströmt. Die Scherbe verschwindet in der Kanne. Die Zerbrechlichkeit des Höhlkörpers saugt auf, wird schwer. Das scharfe Geräusch des Schrammern dämpft sich ab. Und das Altern wird nie wieder zu berühren sein. Kratz mich noch ein bisschen.
Es ist ein Zufall, dass ich das Gedicht gewählt habe, wo in der Übersetzung, man muss sagen, dass die Übersetzungen sind von Martin Mutschler gemacht. Das Wort auf Deutsch, die Zerbrechlichkeit ist. Und vor ein paar Tagen habe ich in Prag eine Musikkomposition von meinem guten Freund Adrian Demotsch gehört, mit dem neudeutschen Namen Zerbrechlichkeit. Und auch die Klänge waren sehr, sehr nah in meinem Welt. Und jetzt habe ich das gleiche Wort auf Deutsch hier in der Übersetzung gefunden.
Wie heißt es dann auf Tschechisch, hieß das Wort?
Krechkost. Krechkost. Zerbrechlichkeit, Fragility.
Ja, Zerbrechlichkeit ist natürlich auch ein Stichwort für deine Texte, also nicht nur für die Kanne, die ist natürlich auch zerbrechlich, aber schon auch für deine Texte. Und ja, manchmal wirkt es so ein bisschen, als ob du da so Scherben auch zusammengefügt hast, ne? Scherben von Wahrnehmung, Scherben von Worten auch. Ist das so auch gedacht? Oder?
Ich mag die Scherben.
Yeah.
Ja, das ist immer, wenn ich die Scherben sehe, das ist etwas, was mir für mich attraktiv ist.
Mhm.
So, das ist etwas Unbewusstes, glaube ich. Ja.
Ja, und was auch noch auffällt, ist so diese Idee, glaube ich, der Verwandlung. Also ich habe so das Gefühl, dass ich bei dir die Dinge, also in diesem Fall zum Beispiel auch die Kanne, sehr schnell verwandeln können in alle möglichen anderen Dinge oder Gedanken oder Assoziationen, also so wie ein Wort etwas anderes sein kann, kann auch ein Gegenstand plötzlich etwas anderes sein. Ist das, wäre das so ungefähr, wie du das denkst? Oder?
Ja, da in dem Gedicht ist eigentlich die reale Erfahrung mit dem Brennen.
Yeah.
Ja, da, ich war zweimal, glaube ich, wirklich bei der, wie heißt es, die Verbrennen von der
beim Töpfer. Beim Brennen des Tons, ja.
Ja, bei dem Brennen einfach, ja. War ich. Und das war, ja, dort man, sieht man wirklich die, wie ein Zustand der Dinge sich ändert und am Ende ist es etwas anders als davor.
Und woran ich das natürlich auch logischerweise als deutscher Autor sofort erinnert hat, ist an Friedrich Schillers Glocke, Lied von der Glocke. Hast du davon mal gehört? Das ist ein Klassiker der deutschen Literatur, wo es eben auch darum geht, dass eine Glocke in einem Ofen gebrannt wird. Also dieser Vorgang des Schmelzens und Brennens, dieser handwerkliche Vorgang der Transformation, der spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Aber es ist dann bei Schiller auch noch politisch sehr aufgeladen. Weil Schiller hat noch einen anderen interessanten Aspekt, der vielleicht auch eine Verbindung zu dir hat. Er hat ja sehr stark auch für eine reine Kunst oder eine künstliche Kunst plädiert, ja, also eine Kunst, die jetzt nicht einfach nur die Realität abbildet, sondern ganz bewusst etwas Neues schafft, ja, etwas, was es vorher noch nicht gab. Und natürlich auch ein Stück weit eine Poesie, der also ich, ist vielleicht auch ein bisschen missverstanden worden als L'art pour l'art, also eine Kunst für die Kunst, die sich sozusagen nicht mit der unmittelbaren Realität auseinandersetzt, auch nicht mit der Politik. Bei Schiller war auch der Hintergrund natürlich die Enttäuschung über die Französische Revolution sehr stark. Er war ja früher ein sehr begeisterter Anhänger der Revolution gewesen, war dann aber natürlich auch sehr enttäuscht über das Ergebnis und über die Gewalt und das Blutbad, was da drin war. Und ich habe bei dir auch gelesen, dass du auch sehr bewusst so politischen Aktivismus aus deinen Texten raushältst.
Eigentlich, das muss man erklären, das ist historische Erfahrung. In den 80er Jahren, unsere Schule in der kommunistischen Tschechoslowakei war es, oder Tschechoslowakien?
Tschechoslowakei in Deutschland.
Ja. Und das war die Zeit der Pflicht,
engagiert zu sein. Ja, also die offizielle Dichter und Schriftsteller sollten ja nicht in dem in der Isolation leben, also sie sollten für die sie sollten helfen irgendwie, ja, der Gesellschaft eigentlich. Das war so unerträglich und so dogmatisch, dass ich wirklich die Freiheit in der Literatur in den 90er Jahren sehr, sehr positiv genommen habe, also gefeiert habe. Mehr, ja. Mhm. Und dann ist die Zeit, ist neue Generation gekommen vor 15 Jahren ungefähr in der Tschechien, die eigentlich natürlich aus der Angst von der Veränderung der Welt das neue Engagement als Pflicht
gesehen haben.
Ja, und es war eine starke Diskussion über Engagement. Ich habe gesagt, wenn du es brauchst, ja, warum nicht? Ich bin überhaupt nicht gegen politische Poesie. Das war auch im tschechischen Surrealismus, darüber wir gesprochen haben, das war sehr wichtig, die kritische Position gegen die Gesellschaft und so. Wenn du brauchst es, mach es. Mhm. Ja, aber es ist keine Pflicht. Es ist, wenn du über die Kanne schreibst oder über die, weiß ich nicht, über die Wäsche, über die Blätter vom Baum schreibst, es kann auch engagiert sein in einen anderen Sinn, einem anderen Sinn. Also das war die Diskussion, das war auch Grund, warum ich in der Zeit so streng gegen politischen Aktivismus in Poesie war. Aber man muss sagen, dass die Welt nach dem auch noch verändert war. Und zum Beispiel jetzt im Herbst war ich ein paar Tage in Kharkiv. Mhm. Ja. Und das war auch eine kurze Residenz. Zuerst habe ich nur gedacht, dass ich nur die Fotografien mache und dass ich nur sehe, was passiert ist. Aber am Ende habe ich etwas auch für Gedicht gefunden. Ja, also es war etwas von meiner Welt, es war auch etwas Zerbrechliches oder Verbrochenes, aber im Kharkiv. Ja, also aus Moment des Kriegs. Und dann natürlich, dass ja, ich werde es nicht aus meiner Poesie ausschmeißen, weil es politisch ist. Also das, aber ich habe es, es war mein Druck, mein innerer Druck, der es wollte.
Also ich verstehe, also was du nicht magst, ist, dass man dir quasi vorschreibst, dass du dich für bestimmte Dinge engagieren musst in deiner Poesie.
Ja.
Also es ist ja nochmal was anderes, ob man sich als Mensch für etwas engagiert politisch oder ob man seine Texte dafür benutzt, für dieses Engagement. Und natürlich, ich habe das auch immer so gesehen, so verteidigt auch, dass es eben zur Freiheit der Poesie gehört. Und eigentlich, Freiheit ist ja auch etwas Politisches. Dass man für die Freiheit auch die Freiheit des Gedankens braucht und eben auch die Freiheit, nicht politisch zu sein oder die Freiheit, um etwas Alltägliches zu schreiben, über die Kanne, über die Blume, über den Stuhl oder...
Über den Taler.
Ja. Und ich muss,
Straßenbahn,
alles. Und ich muss immer an Kurt Schwitters denken, den du ja auch gut kennst, der mal gesagt hat, in einem anderen Zusammenhang, Unsinn ist Sport für den Geist. Er hat es jetzt auf den Unsinn bezogen, aber ich glaube, das gilt trotzdem auch für diese nicht engagierte Poesie. Auch das ist Sport für den Geist. Es trainiert irgendwie das Denken, habe ich das Gefühl. Das ist so, wäre so mein Ansatz irgendwie dazu. Ne?
Und noch dazu soll man kommen, dass es eigentlich Unabhängigkeit ist und die ist immer am Ende politisch. Also die alle Autoritären wollen die Abhängigkeit durchsetzen. Und zum Beispiel in der Tschechien haben wir konkrete Erfahrung. Eine Rockgruppe hat den politischen Regime verändert, weil sie nur das gespielt haben, was sie wollten. Ja, das war die Gruppe Plastic People of the Universe, sehr bekannte Gruppe von 70er Jahren. Sie waren unoffiziell, sie konnten nicht normale Konzerte machen, aber sie haben trotzdem immer ihre Musik gespielt. Und dann aus dem Grund haben sie im Gefängnis geendet. Aus diesem Schock hat sich die ganze unoffizielle tschechische Szene, auch die Leute, die keine Rockmusik gehört haben, haben sie ja zusammen gesagt, also wir müssen alle etwas machen. Ja. Es geht nicht, dass junge Leute nur für Musik im Gefängnis enden. Und sie haben die sogenannte Charta 77 geschrieben, das war Václav Havel und alle diese intellektuelle Szene. Und das war am Ende Grund, warum im 80er Jahren die Kritik des Kommunismus so stark geworden ist, dass wir im 89er Jahren den kommunistischen Regime natürlich in der großen politischen Welle in Europa verändert haben.
Also durch eigentlich die politisch unschuldige Musik von einer Gruppe, die Plastic People of the Universe, ja, sollte man auf jeden Fall auch noch hören. Gibt's die überhaupt noch?
Ja, sie spielen bis heute. Ja, alte Männer, ist es mehr Revival als reale zeitgenössische Musik, aber trotzdem spielen. Und und sie haben immer gesagt, wir wollen keine politische Musik machen. Wir wollen nur das Unsere spielen.
Ja.
Und das sage ich über die Poesie, das Gleiche.
Něco rozhodně takového, že to nakonec někdo vezme a zneužije. Že to nakonec někdo vezme a zneužije. Nimmt und missbraucht. Will take and abuse
an Lebenszeit.
Du hast sehr viele Kollaborationsprojekte mit anderen Künstlern auch. Das bringt uns vielleicht auch zu unserem nächsten Thema nochmal, zum Thema Klang und Literatur. Das ist ja auch noch ein Schwerpunkt von deiner Arbeit, dass du nicht nur jetzt Bücher veröffentlichst und Gedichte veröffentlichst, sondern auch Performances machst und eben auch mit dem Klang der Stimme sehr stark arbeitest. Warum ist der Klang für dich so wichtig?
Eigentlich, ich finde, die wichtigste Kunst von allen Künsten ist für mich die Musik. Ich spiele, ich möchte wahrscheinlich ein Musiker sein. Ich spiele nicht so gut, aber ich spiele trotzdem immer. Man muss erklären, dass wenn ich schreibe, wenn ich mit Worten arbeite, öffne ich die Worte in beiden Seiten. Also wir haben über die bildende Seite gesprochen. Also das sind die auch die grafische zum Beispiel grafische Realisationen, und anderen Seite ist die Klangseite vom Wort. Und wenn ich schreibe, die Poesie, muss ich sie hören. Mhm. Ja, das, ich habe schon über die Schattenseite von Wörter gesprochen. Also das ist auch die Klangseite. Ja? Das mhm. ist die Nachbarschaft mit einem anderen Wort, das ähnlich klingt, aber etwas anderes bedeutet, und so weiter und so weiter.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja aber auch nochmal dieses spezielle Projekt, zum Beispiel mit Michael Rattay, das die Scribbles, die Kritzeleien.
Skrabanice.
Ja.
Skrabe. Es kratzt.
Genau, es kratzt. Und da habe ich aber das Gefühl, dass du nochmal anders herangehst an die Sprache. Also deine Gedichte, die ja auch veröffentlicht sind, sind sehr komplexe Sprachgeweben mit vielen Schichten und so. Und hier hast du irgendwie nochmal einen vielleicht direkteren oder einfacheren oder fast primitiveren Ansatz zur Sprache, oder kann das sein? Also arbeitest sehr viel mit Lauten auch. Und
eigentlich die Idee von Kritzeleien ist da Entstehung des Manuskripts. Also von wirklich unbestimmten Klängen von Geräuschen bis zu dem perfekt formulierten Satz. Also es ist wirklich lange, du kannst es als Dichter lange Weg. Mhm. Ja, und es sind viele, viele Zwischen-Interim-Phasen, die wichtig sind. Und in den, zum Beispiel in Kritzeleien, arbeite mit Fragmenten, auch mit Notizen, die ich wahrscheinlich irgendwie in einem Gedicht nütze. Und das ist alles Material, und ja. Man mischt es mit den Klängen von Michael. Ich würde nicht sagen, dass es etwas mehr primitiv oder einfach ist. Eigentlich ist es die gleiche Sache, es sind nur die Fragmente. Ja. Mhm. Und aus den Fragmenten kann am Ende ein Gedicht entstehen, und das Gedicht kann noch wieder fragmentiert sein. Also das ist unendlich. Ja. Das endet nicht mit einem Gedicht. Ja. Dann nimmt jemand von deinem Gedicht ein Bild oder einen Satz und macht etwas anderes daraus.
Es gibt aber doch noch diesen Ansatz von dir, dass du auch ein Stück weit in Richtung Lautpoesie gehst oder Sound Poetry, wo es heißt, die Wortbedeutung, sagen wir mal, in der klassischen Sound Poetry wird die Wortbedeutung ja eigentlich zweitrangig. Da geht es tatsächlich dann mehr um den Klang als um die Wortbedeutung. Ist das bei dir dann auch so, oder versuchst du dann Mittelweg zu finden?
Eher Mittelweg, muss ich sagen, ja. Also ich bin sehr viel von der zeitgenössischen Musik beeinflusst, vom Minimalismus, von den Experimenten, Steve Reich und alle diese Helmut Lachenmann aus der deutschen Szene zum Beispiel. Und ja, das aus dem Grund der Klang sehr attraktiv für mich ist, aber ich will nie die Beziehung zu dem geschriebenen Wort schneiden oder vergessen. Ja, so rein Soundpoet bin ich nie. Trotzdem habe ich starke Beziehung zu dieser Szene, und ich will nur nicht, dass zum Beispiel aus der Soundpoetry ein geschlossener Genre wird, also wie zum Beispiel auch in der Musik sieht man, dass es gibt viele kleine Subkulturen, die etwas machen mit Elektronik, jeder so, anders so, und immer sind einige Sterne. Und in der Poesie kann es auch so sein. Es sind klassische Poeten, dann können es die Soundpoeten sein, und dann die konkrete Dichter von der die grafische Seite. Ich glaube, dass ein Gefühl der Einheit wichtig ist. So sind alles sind die Möglichkeiten, ja, die etwas zusammen haben. Ja. Hm. Ja.
Du hast aber jetzt auch ein Projekt, wo du zum Beispiel eben die Ursonate von Kurt Schwitters rezitierst, was natürlich schon sehr abstrakt auch ist, also ein sehr abstraktes Gedicht. Was hat dich an der Ursonate gereizt?
Eigentlich, das ist die Zusammenarbeit mit Pavel Novotny, die ursprünglich zufällig in Liberec gemacht war. Wir haben es als Dialog gemacht, also ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob irgendwo ein Duo Ursonate macht. Normalerweise ist es entweder ein Solo-Interpret oder eine Gruppe. Und wir machen es wirklich wie ein Dialog. Was reizend ist, ist die Möglichkeit, durch die abstrakte Sätze, ja, für diese Sachen, kann man verschiedene Situationen heraus so ausdrücken. Ja. Also,
oder Emotionen.
Emotionen, auch, oder? Ja, also, ja. Es kann Harmonie sein, es kann Konflikt sein, ein Streit, es kann Freude, alles. Ja, es ist zwischen uns ist es immer improvisiert. Also wir wissen nicht, in welche Emotion eigentlich kommt. Wir überraschen uns einander sehr gerne. Und das ist eine Sache, die interessant ist. Und dann die eigentlich die auch die die Klangform, also das sind sehr interessante Klänge, die man wirklich mündlich probieren soll. Mhm. Ja, wenn man nur die Ursonate mit Augen liest, es ist wenig. Man muss das sagen, man muss das hören. Und wir haben eigentlich uns entschieden, wir brauchen es hören. Wir brauchen es durch unseren Mund in die Welt führen. Also das war.
Ja, du hast vorhin von dem Schatten der Wörter ja auch gesprochen und dass sie eben so viele andere Bedeutungen haben können. Das Interessante ist ja jetzt bei der Ursonate, dass du mit einer völlig abstrakten Sprache wieder auf einer Schattenseite oder einer Unterseite Bedeutung generieren kannst.
Ja.
Das funktioniert ja trotzdem, obwohl die Sprache völlig abstrakt ist, ne?
Ja,
das finde ich auch sehr spannend, gerade an diesem Text auch. Ja,
ja, das ist eigentlich, das ist, wir wollen nicht, dass es etwas aus der Literaturgeschichte bleibt. Ja, es ist bis heute ein lebendiger Versuch, etwas, was amüsierend sein kann. Und ja, das ist der Grund, warum Kurt Schwitters bis heute für uns funktioniert.
Jetzt gibt es bei dir noch einen anderen Aspekt, der sehr interessant ist. Das ist die Verbindung zum Thema Art Brut. Du hast selbst eine Galerie, die du kuratierst, oder bist als Kurator für eine Galerie tätig in Prag, die Art Brut-Werke ausstellst. Du hast darüber auch geschrieben. Kannst du erst einmal erklären, ich glaube, nicht alle wissen, was Art Brut überhaupt ist.
Ja, ja.
Ja, was ist das und was interessiert dich daran?
Eigentlich kann man von der Ursonate beginnen. Also in Art Brut in den 90er Jahren, in den Arbeiten von den Künstlern und den Autoren, habe ich gefunden, dass die Träume, die Ideen der Avantgarde zum Beispiel, unerwartet, aber trotzdem sehr gut realisiert sind. was zum Beispiel die Träume von der Vielfaltigkeit des Wahrnehmens, dass man wirklich farbige Musik machen kann und diese alle Sachen. Das sieht man in den Arbeiten von Arbrit sehr gut gemacht, und aber nicht als Kunst, aber auch als etwas, was zu dem Leben gehört. Das, also die Erfahrung zum Beispiel von der psychischen Krankheit, von der Verschiedenheit des Menschen. Also das war sehr, sehr spannend für mich. Und dann habe ich in meiner Zivil-Militärdienst die Leute persönlich kennengelernt. Und nach habe ich zu der Welt näher und näher.
Also man muss dazu sagen, Arbrit ist ein Begriff, der von Debuffet aufgebracht wurde. Ich glaube, in erster Linie für Werke von Menschen mit einer geistigen Behinderung, mit einer psychischen Erkrankung oder anderen Außenseitern der Gesellschaft. Ja, es gibt auch den Begriff Outsider Art, der im englischsprachigen Bereich, glaube ich, mehr verbreitet ist noch. Wobei, ich glaube, Debuffet hat da eine sehr speziell enge Definition von dem, was Art Brut ist und was es nicht ist.
Kurz zu Debuffet, für mich ist seine Definition bis heute gültig, nur glaube ich nicht auf diese Subversivität. Also er hat geglaubt, dass wirklich nur Arbrit kann die kranke Kunst heilen, dass die offizielle Kunst alles korrumpiert ist. Und das war die wirklich die typische französische Emanzipationsidee. Das glaube ich nicht mehr. Zu den Leuten. Das ist einfach. Eigentlich, man begegnet sie überall. Ja, wenn man in seinem Haus suchen beginnt, dann findet was, glaube ich, fast. Es ist ein wenig übertrieben, aber trotzdem. Und wir haben in Prag ein Kreativatelier, wie zum Beispiel in Deutschland Goldstein in Frankfurt ist oder Gugging in Wien oder zum Beispiel in Nürnberg habe ich ganz frische Idyllerei gefunden. Also das ist Atelier, die Werkstatt, wo die Leute mit verschiedenen Handicaps, Behinderungen schaffen können. Ja, also sie sind unterstützt, dass es Material gibt, dass Raum gibt, dass die Zeit ist, sind überhaupt nicht beeinflusst. Und unser Atelier in Prag existiert seit 10 Jahren schon. Wir haben die Galerie als die Folge, als die logische Folge der Arbeit des Ateliers voriges Jahr geöffnet.
Das heißt, es geht schon, also ihr bekommt sehr, sehr viele Menschen aus diesen Ateliers. Aber prinzipiell ist natürlich schon die Idee von Außenseiterkunst, das sind Menschen, die quasi nicht irgendwie gezielt oder bewusst Kunst machen, oder?
Ja. Das ist immer gut, wenn die Idee von Kunst weit ist. Aber in diesem Punkt bin ich auch nicht dogmatisch. Es gibt bei uns die Künstler, die zum Beispiel eine Form von Autismus haben und die meistens ganz gut wissen, dass es Kunst ist. Ja. Und wenn sie es gut und vom Herz und unabhängig machen, dann ist es für mich kein Problem. Natürlich die reinste Arbeit ist die Kunst, wo man über die Kunst überhaupt nicht spricht und denkt.
Genau, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass da dann oft auch weitere Ziele irgendwie verfolgt werden, also sagen wir mal, außerkünstlerische Ziele, zum Beispiel Heilung oder
Weltrettung.
Das ist sehr, sehr häufig.
Ja, das heißt, es ist schon auch ein Lebensprinzip, was dahinter steckt, oder eine Weltanschauung, die da...
Wieder etwas Magisches.
Ja, auch wieder etwas Magisches.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch etwas sehr Unabhängiges. Also wir haben ja vorher auch über die Unabhängigkeit, über die Notwendigkeit von Unabhängigkeit gesprochen. Und diese Kunst ist ja auch auf einer gewissen Ebene sehr unabhängig, oder?
Ja, das ist, man kann offen sagen, dass es häufig sehr obsessiv ist.
Yeah.
Ja, also es gibt eine Obsession und man wiederholt eigentlich immer wieder einige Muster, die überraschend sind, unerwartet und auch sehr flexibel. Also es immer ändert sich, aber im Grund bleibt immer eine Obsession, was das ist paradox, wenn man ein paar Zeichnungen in der guten Galerie sieht, dann ist es großes Kunstwerk, aber in Realität sind es hunderte, tausende Papieren, die gezeichnet sind und man weiß nicht, was damit machen. Ja, also, das ist auch eine Seite.
Ja, paradox ist natürlich in diesem Falle auch, wenn wir von Unabhängigkeit sprechen, eine Obsession ist ja auch eigentlich ein Zwang.
Ja.
Ja, das heißt, Unabhängigkeit bezieht sich dann auf die äußere Welt oder die Kunstwelt oder die politische Welt, aber die Obsession ist ja trotzdem auch etwas, was einen beschränkt oder zwingt, Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht tun möchte.
Genau, es ist so, aber es beweist, was für ein Wesen wir sind eigentlich, ja, wir brauchen was, ja, in uns ist etwas, was draußen kommen soll und wir sind nur die Tür, die das öffnet, ja, und in der Kunst sieht man, bei den guten Künstlern sieht man es in der gut gepflegten Form, aber bei den Arbeitskünstlern ist es der starke Wind, der die Tür öffnet und, es soll sein. Mhm. Es muss so sein.
Und wo ist deine Galerie, wenn man mal nach Prag kommt? Wo findet man die?
Direkt im Zentrum. Eine der Sensationen in Prag ist das Tänzende Haus. Ja, Ginger and Fred von Frank Ungheri. Und wir sind wirklich ein paar Schritte von dem Haus bei einer Kirche, wo im Hof eine ehemalige Gasstation gebaut wurde. Und wir sind in dieser Gasstation, also ehemalige Industrieobjekte. Und die Ausstellungen sind klein, aber trotzdem funktioniert es gut. Wir machen auch regelmäßig die kulturelle Veranstaltungen. Man kann uns einfach auf Web finden.
Mhm. Wie heißt die Galerie?
Art Brut Praha.
Also, sehr einfach, ja.
Einfach, wir übersetzen das nicht, also es ist in Prag, aber Arbrit Praha, das tschechische, die tschechische Form von der Stadt.
Du hast uns noch einen Literaturtipp mitgebracht, tschechische Literatur, die wir hier unbedingt kennenlernen sollten und die, glaube ich, sogar auch schon übersetzt ist, aber vielleicht noch nicht so bekannt ist.
Entschuldigung für einen Rückkehr in die Zeiten, wann die experimentelle Literatur aus der kleinen Sprache sogar in Surkamp veröffentlicht wurde. Also die Bücher von der Autorin, über die ich sprechen will, waren in 60er, 70er Jahren ganz gut dort übersetzt. Sie heißt Věra Linhartová. Zum Beispiel das Buch Hausweit und mehrere. Das ist eine Autorin, die mit der Sprache sehr, sehr interessant gearbeitet hat. Teilweise experimentell, teilweise kann man auch bei ihr Surrealismus fühlen. Sie war immer unabhängig, sie war in keinem künstlerischen Zirkel. Nach dem 68er Jahr. ist sie in Exil gekommen, nach Paris, aber dort, sie brauchte noch einen anderen Horizont und sie begann mit der japanischen Kultur arbeiten. Sie hat aus der japanischen Sprache übersetzt und über das japanische Denken schreiben. Und das, man kann bei ihr auch einige Spuren von der Philosophie von Zen-Buddhismus finden und anderen Horizont. Diese Autorin finde ich sehr wichtig für mich und sehr interessant und kompliziert zu lesen. Aber für mich war es immer Motivation, mit Lesen zu beginnen.
Mhm. Ja, da werden wir den Link auch in die Shownotes setzen und vielen Dank für diesen Literaturtipp, Jaromir, und natürlich vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, für diesen Podcast da mitzumachen. Zum Glück eben nicht per Zoom, sondern live haben wir das machen können.
Freut mich sehr.
Wie gesagt, alle Informationen jetzt zu dem, was du machst und zu den deiner Empfehlungen und deiner Galerie machen wir dann in die Shownotes rein auf dem Blog bei Podigy, wo der Podcast her erscheint. Diese Episode von Possible Poetry werdet ihr auf Litradio, auf Spotify, auf YouTube und natürlich den üblichen Podcast-Plattformen hören können. Somit verabschieden wir uns von Possible Poetry. Vielen Dank, dass du da warst, Jaromir.
Vielen Dank.
Possible Poetry.